Text zur Predigt aus Johannes 12, Abvers 20. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging nach Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen mit Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin.
Wer von euch hat endlich Ferien? Wer von denen weiß schon, was er mal... Ja, manche haben es hoffentlich schon. Wer von den Jüngeren, die jetzt endlich Ferien haben, weiß schon, welchen Beruf er nachher mal lernen möchte? Ja, ein paar. Emmy, ja. Psychotherapeutin. Philipp? Fußballer, super. Jeremia? Auch Fußballer. Super, damit sind wir mitten im Thema. Romy? Okay, Lehrer am Gymnasium. Deinen Namen kenne ich leider nicht. Was möchtest du machen? Jordana, was möchtest du machen? Sängerin, Bäckerin, Tierärztin. Na, das wird ein Spaß. Also meine Nichte, die ist 12 und die hätte jetzt eigentlich auch endlich Ferien, aber sie möchte ihren Traumberuf bekommen und das ist Fußballerin. Die ist jetzt richtig gut unterwegs, bei einem Zweitligisten unter Vertrag. Aber beim ersten Training sagt ihr Trainer: Ab heute keine Ferien mehr. Die muss jetzt ranklotzen. Die hat keine Ferien mehr, die hat ständig Training, die kriegt einen Plan, was sie essen soll und was sie nicht essen soll. Die hat ständig irgendwelche Turniere, die kann nicht mehr langfristig vorausplanen, weil es sein kann, dass sie für ein Spiel zur Verfügung stehen möchte. Und dann fängt sie nochmal an nachzudenken, ob sie wirklich Fußballerin werden möchte. So gibt es schon mal Entscheidungen, die uns was kosten, wo wir uns überlegen müssen, ist es mir das wert? Die Älteren unter uns vielleicht, jetzt gibt es da dieses köstliche Stück Sahnetorte, aber ist mir das die Kalorien wert? Oder dein lieber Onkel sagt dir: Ich möchte, dass du deinem kleinen Geschwisterchen deine PS4 schenkst, deine Spielekonsole. Und du sagst: Boah, auf keinen Fall. Und dann sagt er: Dafür schenke ich dir eine PS5. Und du sagst: Ja, da bin ich dabei. Manchmal muss man sich bei Entscheidungen überlegen, lohnt sich das? Weil sie etwas kosten. Und manchmal sagen wir: Ja, da bin ich dabei. Und ein andermal sagen wir uns: Dafür nicht. Was weiß ich, für eine Nintendo Switch gebe ich meine PS4 nicht her oder so, ja? So müssen wir manchmal abwägen im Leben. Und Jesus spricht in diesem Text, den Philipp gerade vorgelesen hat, über eine Entscheidung, die uns etwas kostet. Und wo wir uns überlegen müssen, ist mir das die Sache wert? Und natürlich würde Jesus sagen, möchte ich dir heute Morgen sagen, mit Jesus Leben lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet. Weil es Leben mit Jesus ist. Mit Jesus Leben lohnt sich, auch wenn es dich was kostet, weil es Leben mit Jesus ist. Jesus spricht über eine Entscheidung, die etwas kostet. Und Philipp hat es vorher schon gesagt, Wir feiern Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem kam und die Leute begeistert Palmzweige schwenkten und feierten, dass Jesus jetzt als König kommt und hoffentlich die Römer aus dem Land rausschmeißt. Ein großer Tag, ein Festtag. Und hohe Erwartungen, was jetzt als nächstes passieren könnte. Und in den Versen vorher, da wird davon gesprochen, dass Jesus ja Lazarus von den Toten auferweckt hat. Dass sein Freund Lazarus gestorben war, tot war, im Grab war seit 4 Tagen und Jesus kommt und macht ihn wieder lebendig. Und natürlich reden alle Leute davon und erzählen es weiter. Und deswegen stehen da so viele an der Straße, weil sie wissen, dieser Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Das wollen wir sehen, den wollen wir sehen, Jesus. Und diesen Lazarus wollen wir auch sehen und gucken, ob das wirklich stimmt. Und jetzt stehen die da in großer Begeisterung und von überall strömen die Fans dazu von Jesus. Aber es heißt, es gab nicht nur die Fans, sondern da waren auch die Pharisäer, die Gegner von Jesus, die immer gegen ihn waren. Und die stehen daneben und stellen fest, boah, immer mehr Fans, wir haben echt ein Problem, denn wir finden Jesus doof. Aber, sagen sie zu sich selber, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt will Jesus sehen. Und tatsächlich schreibt Johannes dann, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Danke. Also sie reden davon, alle Welt, und tatsächlich sagt Johannes, Leute nicht jüdischer Herkunft, wörtlich eigentlich Griechen, also Leute von irgendwo anders, aus der ganzen Welt, kommen sie, um Jesus zu sehen und Jesus zu feiern. Und die sprechen Jesus an und Jesus sagt, Leute, jetzt ist die Stunde gekommen. Wenn ihr schon ein paar Mal dabei wart, die letzten Wochen oder Monate, dann wisst ihr, dass dieser Satz so ähnlich schon ein paar Mal vorkam. Dass Jesus sagt in Kapitel 2, später hat er Wasser in Wein verwandelt. Seine Mutter hat ihm gesagt, es ist kein Wein mehr da. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann heißt es später in Kapitel 7, die Leute wollten Jesus töten. Aber am Ende ergriff ihn keiner, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Da war ein Warten da. Und jetzt sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt passiert was. Was passiert? Er sagt, dass der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Dass er verherrlicht wird. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck, heute ist herrliches Wetter. So ein etwas altes Wort, aber da benutzt man es noch. Heute ist herrliches Wetter. Wetter, das strahlt. Wetter, das wir feiern. Und Jesus sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass alle sehen, wie herrlich ich bin, wie großartig ich bin. Und man könnte denken, jetzt kommt der große Knall. Aber Jesus sagt jetzt nicht, ja, heute komme ich als König und alle werden sehen, wie herrlich ich bin, weil ich die Römer aus der Stadt und aus dem Land schmeiße. Sondern Jesus fängt plötzlich an, über ein Weizenkorn zu sprechen. Und das klingt so gar nicht großartig und herrlich, sondern eher so ein bisschen depressiv, traurig, niedergeschlagen, wenn er über dieses Weizenkorn spricht. Vers 23. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ihr seht wahrscheinlich selten Weizenkörner, wenn dann nur als Mehl gemahlen zum Backen. Aber ich habe eine Folie, da kann man sehen, wie es so einem Weizenkorn geht. Wenn man das in die Erde legt, dann fängt das an zu keimen. Dann kommt da so ein kleiner Faden raus und das sieht man jetzt hier nicht so, das Korn, das platzt auf. Das ist dann nicht mehr so rund und proper wie vorher, sondern das platzt auf, da kommt dieser Faden raus, dann wächst da was raus und wird immer größer und noch größer. Und am Ende, wenn das Weizenkorn ausgewachsen ist, dann hängen oben ganz viele neue Körner dran. Das, sagt Jesus, muss passieren. Das Weizenkorn muss in die Erde gelegt werden, das muss vergraben werden, das muss aufplatzen, das muss sterben. Aber wenn es das tut, dann wächst ganz viel Neues raus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Weizenkorn, das nicht sterben wollte. Es war einmal ein Weizenkorn. Von dem großen Haufen Weizenkörner, die Bilder hat übrigens mein Freund Kai gemacht, das ist ganz großartig. Es war einmal ein Weizenkorn, von dem großen Haufen Weizenkörner, in der Scheune war es etwas abseits gerollt. Also die anderen Körner liegen alle auf einem Haufen, das liegt alleine. Dort lag eine Glasscherbe und jedes Mal, wenn die Sonne schien, konnte das Weizenkorn sich in der Scherbe sehen wie in einem Spiegel. Es sah, wie groß es war und wie gesund, wie stark und wie schön. Immer wieder blickte es in die Glasscheibe und freute sich. Das Korn freute sich über sich selbst so sehr, dass es nichts anderes mehr sah und an nichts anderes dachte. So lernte es auch die anderen Körner nicht kennen, die auf dem Haufen lagen. Es war sich selbst genug und putzte sich und pflegte sich, um so groß und gesund und schön und stark zu bleiben, wie es war. Bei den anderen Körnern machte sich eines Tages große Freude breit. Bald werden wir gesät, riefen sie einander zu. Dann kommen wir in die Erde. Wir werden keimen und wachsen, kräftige Ähre treiben. Und aus jedem von uns werden ganz viele neue werden. Da erschrak das Weizenkorn. In die Erde? Da wird man ja schmutzig. In die Erde, da wird man ja schmutzig und keimen, da wird man ja dick und platzt auf. Und vor allem viele neue Körner, die so sind wie ich, so groß und gesund, so stark und schön, das darf nicht sein. Und es betrachtete sich lange in seinen Spiegel. Nun kamen Männer mit großen Schaufeln und die anderen Körner sprangen, nun kamen Männer mit großen Schaufeln und die anderen Körner sprangen fast von allein hinauf. Das eine Korn aber drückte sich ängstlich unter die Scherbe, bis alle anderen fort waren. Nun war es ganz allein mit seinem Spiegelbild. Es lächelte ihm zu und streichelte und küsste es immer wieder. So verging die Zeit. Eines Tages schien die Sonne besonders hell. Da sah das Weizenkorn, dass es grau geworden war und faltig. Und es war geschrumpft und hässlich. Da schimpfte es auf die Glasscherbe und auf die Sonne und auf den Regen, fing ganz jämmerlich an zu weinen und blickte den Spiegel zur Strafe nicht mehr an. Eine hungrige Maus trippelte plötzlich herein, entdeckte das Weizenkorn, schnupperte daran, rümpfte die Nase und trippelte wieder davon. Nicht mal die Maus wollte das Weizenkorn mehr fressen. Draußen auf dem Feld aber waren die anderen Körner tatsächlich in der Erde verschwunden. Sie waren dick geworden und aufgeplatzt, aber aus ihnen waren ganz viele neue Körner gewachsen. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Dafür ist es da. Nicht um alleine alt und schrumpelig zu werden, sondern in die Erde zu fallen, begraben zu werden, aber ganz viel Neues wachsen zu lassen. Und das, sagt Jesus, ist genau das, was ich vorhabe. Ich bin so ein Weizenkorn, sagt Jesus. Mein Herz, sagt er, ist jetzt voll Angst und Unruhe. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht am Kreuz getötet werden. Aber soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein. Denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus sagt, ich habe Angst. Ich möchte nicht sterben. Aber ich weiß, dass etwas Neues entstehen soll. Vers 32, nächste Folie. Da spricht er davon. Jetzt aber werde ich über die, ich aber werde über die Erde erhöht werden am Kreuz. Und werde dann alle zu mir ziehen. Wenn ich sterbe, können alle zu mir kommen. Da könnte man lange drüber sprechen, was das heißt, aber vielleicht machen wir es ganz einfach. Lazarus, Jesus' Freund, war tot gewesen. Und Jesus wusste, wenn ich da jetzt hingehe und Lazarus wieder lebendig mache, dann ist es meinen Gegnern endlich genug. Dann werden sie mich töten wollen. Dann komme ich ihnen auch wieder gefährlich nahe, sodass sie mich festnehmen können. Das wusste Jesus. Aber er ist hingegangen und hat Lazarus das Leben geschenkt. Obwohl er wusste, dass es damit für ihn vorbei ist. Und so lesen wir es in verschiedenen Bildern in der Bibel immer wieder. Jesus ist hingegangen, beim Kreuz gestorben, damit du neues Leben haben kannst. Weil die Bibel davon spricht, dass es nicht nur das Leben hier und jetzt gibt, sondern dass ein Leben möglich ist nach diesem Leben hier. Und dass wir uns entweder an Jesus hängen können, die Bibel nennt das Glauben, uns ihm anvertrauen, auf ihn setzen und dieses Leben haben. Oder dass wir fern von ihm bleiben und dieses neue Leben nicht haben, sondern ewig verschrumpeln, ewig leiden. Jesus sagt, ich möchte eigentlich nicht sterben, aber dann doch, um dir Leben zu schenken. Aber was heißt das konkreter? Wem möchte er das schenken? Wenn du schon länger in christlichen Gemeinden unterwegs bist, dann kennst du das vielleicht, dass du eingeladen wirst, ein Gebet zu sprechen und dein Leben Jesus zu übergeben, anzuvertrauen, um Christ zu werden. Und das ist ein guter Schritt. Aber Jesus sagt, am Ende hängt es nicht an einem Gebet, sondern er formuliert das in Vers 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt, sein Leben in dieser Welt hasst, wer es loslässt, der wird ewiges Leben bekommen. Lieben und hassen ist hier nicht so gemeint, wie wir das meistens verstehen. Du sollst nicht durch die Welt laufen und sagen, ich hasse mein Leben. Das ist nicht das, wovon Jesus redet. Das ist ganz spannend, wenn du vielleicht eine Bibel zu Hause hast, mal aufschlägst. 1. Mose, diese merkwürdige Geschichte über Jakob, der zwei Frauen heiraten musste, weil er sich in die eine verliebt hatte, dann aber die andere untergejubelt bekam und dann wieder arbeiten musste, um die zweite zu bekommen. Und dann heißt es zunächst, Jakob liebte halt die erste Frau, die er eigentlich haben wollte, Rahel, mehr als die andere, Leha. Er liebte sie mehr. Und im nächsten Vers heißt es, als Gott sah, dass Jakob Rahel liebte, aber Leha hasste, da sorgte er dafür, dass Rahel keine Kinder bekam, aber Leha schon. Mir geht es um den Gegensatz. Da heißt es, er hasste Leha. Im Vers davor heißt es, er liebte Rahel mehr. Also es geht nicht darum, dass du durch dein Leben laufen sollst und sagst, ich hasse mein Leben, sondern darum, dass an deinem Leben deutlich sichtbar ist, dass du eine Entscheidung getroffen hast, mit Jesus zu leben. Dass du bereit bist, für Jesus Entscheidungen zu treffen, die dich etwas kosten. Das soll an deinem Leben sichtbar werden. Dann, sagt Jesus, bekommst du Leben, ewiges Leben bei ihm und heute schon ein Leben in der Verbindung mit ihm. Ein Leben, das dadurch wirklich gut wird, dass Jesus an deiner Seite ist, weil er dir sagen würde, Leben mit Jesus lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet, weil es Leben mit Jesus ist. Leben mit Jesus lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet, weil es Leben mit Jesus ist. C.S. Lewis, bekannter Schriftsteller letztes Jahrhundert, hat da ein herrliches Beispiel, zunächst für die Erwachsenen. Er sagt, wir handeln Gott gegenüber oft so wie brave Steuerzahler. Wir geben ihm, wozu wir verpflichtet sind und hoffen, dass am Ende genug für uns übrig bleibt. Wir treffen die ein oder andere Entscheidung im Leben, ja, ich weiß, als Christ tut man dieses nicht und jenes nicht. Aber wir hoffen, dass am Ende genug für uns übrig bleibt von unserem Leben, was Jesus nicht antasten wird. Vielleicht könnte man für die Kinder sagen, deine Oma schenkt dir eine Tüte Bonbons, eine Tüte Gummibärchen und du freust dich riesig und dann sagt sie plötzlich, ja, aber du solltest auch deinen Geschwistern was abgeben. Und dann denkst du, ja, jetzt muss ich wohl was abgeben, aber ich hoffe, dass meine Oma nicht so lange hinguckt, dass ich denen ein paar Gummibärchen hinlege und den Rest in meiner Tasche verschwinden lasse. Ja, ich gebe was ab, so sehr ich muss, aber ich hoffe, dass am Ende für mich genug übrig bleibt. Und Lewis sagt, so sind wir oft Gott gegenüber. Wir tun dieses oder jenes, weil man das ja als Christ so macht oder nicht macht, aber wir hoffen, dass am Ende genug für uns zum Leben übrig bleibt. Und er sagt, so möchte Gott mit dir nicht leben. Er sagt, Gott möchte dein altes Ich, das seine eigenen Entscheidungen trifft, nicht quälen. Und dich dazu bringen, dieses oder jenes zu lassen. Er möchte dein altes Ich nicht quälen, er möchte es töten. Er möchte dein altes Ich nicht quälen, sondern töten. Er möchte, dass du nicht sagst, ja Gott, ich weiß, macht man nicht und ich kümmere mich und hier, sondern er möchte, dass du sagst, ich gehöre dir. Du sollst der Chef sein in meinem Leben. Das ist die ganz grundsätzliche Entscheidung. Und aus der heraus wächst dann viel anderes. Die ganz grundsätzliche Entscheidung, ja, ich lasse mich in die Erde legen. Ja, ich gestehe ein, dass du der König bist und dass ich es nicht bin. Ja, ich will, dass du der Chef bist und dass ich es nicht bin. Und daraus wachsen dann ganz viele kleine Entscheidungen. Aber das ist die grundlegende. Und ohne die, sagt Jesus, wirst du kein Leben haben. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wer daran festhält, der verliert es. Aber wer es aufgibt, der kann echtes Leben haben. Jesus fordert uns auf zu Entscheidungen, die uns etwas kosten. Wenn du in der Schule sitzt, in der Klassenarbeit, und du weißt, der Klassenbeste sitzt neben dir und der Lehrer guckt nicht hin, dann musst du eine Entscheidung treffen. Ob du das Wissen von deinem Nachbarn anzapfst oder ob du sagst, nein, ich schreibe nicht ab, obwohl es mich etwas kostet. Wenn die blöde Kuh auf dem Schulhof schon wieder mitspielen möchte, dann musst du eine Entscheidung treffen, die dich etwas kosten kann. Ob du sie, so wie alle anderen auch, außen vor lässt oder ob du sie mitspielen lässt, obwohl du sie selber nicht leiden kannst. Eine Entscheidung, die dich etwas kostet. Und du musst wissen, ob es sich lohnt, ob du sagst, es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Heißt das, wir haben keinen Spaß mehr im Leben? Nein, Paulus warnt vor Menschen, die alles verbieten wollen. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann spürst du an deinen besseren Tagen, dass du mehr willst als einfach nur ein nettes Leben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann spürst du an deinen besseren Tagen, dass du mehr willst als mein Haus, mein Auto, mein Boot. Dass du sogar mehr willst als Familie, Freunde und Freizeit. Sondern dann willst du, dass etwas von deinem Leben ewig bleibt, dass aus deinem Leben Frucht entsteht, an der Gott Freude hat. Luis schreibt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es recht bequem ist, als Christ zu leben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es recht bequem ist, als Christ zu leben. Aber es war nicht bequem, als Christus zu leben. Er hat eine Entscheidung getroffen, die ihn etwas gekostet hat, damit du Leben haben kannst. Und er lädt dich ein zu dieser großen Entscheidung, dass du sagst, ich bin ein Weizenkorn, das sterben will. Du sollst Chef sein und nicht ich. Und dann werden sich daraus konkrete Fragen ergeben. Welche Lüge solltest du beenden, obwohl sie dir bisher viel Geld gespart hat? Welche Lüge solltest du aufgeben, obwohl sie dir bisher viel Geld gespart hat? Welche Beziehung solltest du überdenken, obwohl sie dir viel gibt? Welche Beziehung solltest du neu aufnehmen, obwohl sie dir viel abverlangt? Welchen Betrag solltest du spenden, obwohl er dann auf deinem Konto fehlt? Wo solltest du mehr Zeit investieren? Vielleicht in Gemeinde, auch wenn sie dir an anderer Stelle fehlt. Und wo solltest du mit Sachen aufhören, um mehr Zeit für eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus zu haben? Leben mit Jesus lohnt sich, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es dich etwas kostet, weil es Leben mit Jesus ist. Mit dem Jesus, der sagt in Vers 26, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Wenn jemand mir dienen will, dann muss er den gleichen Weg gehen, wie ich gegangen bin. Und es war eben der Weg ans Kreuz. Aber er sagt auch, und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Er wird in meiner Nähe sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wer diese Entscheidung trifft, sein altes Ich sterben zu lassen, die Entscheidungsbefugnis über das eigene Leben abzugeben, der, sagt Jesus, der kann bei mir sein. In Ewigkeit und heute schon in meiner Nähe leben. Ich saß neulich morgens da, habe Bibel gelesen und komme zu Johannes 6, Vers 35, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und ich sitze da und denke mir, ich fühle mich ziemlich hungrig gerade. Und wenn ich mit manchen von euch rede, weiß ich, es geht euch ganz genauso, dass das Leben einfach zu voll ist. Und man sich hungrig fühlt und den Eindruck hat, boah, ich kriege nicht das, was ich eigentlich bräuchte. Und dann lese ich diesen Vers, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und ich habe ihn wirken lassen und mich gefreut, dass ich dann doch auch sagen konnte, aber ich weiß, wenn ich jetzt so zu dir komme, wenn ich jetzt über dich nachdenke und damit zu dir komme, dann merke ich, dass bei dir echt was zu haben ist, was meine Seele satt macht. Und wenn ich an dich glaube, wenn ich auf dich vertraue, darauf, dass du mein Leben in der Hand hast, dann merke ich, wie das meiner Seele gut tut. Jesus lädt dich ein zum Leben. Und mit Jesus zu leben lohnt sich, auch wenn es dich etwas kostet, weil es Leben mit Jesus ist. Dietrich Bonhoeffer hat das so cool auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, Nachfolge ist Gnade, weil sie Nachfolge Jesu ist. Nachfolge, das ist so ein christliches Schlagwort, das heißt eben alles für Jesus geben, auf seinen Wegen gehen, ihm folgen. Und das ist der Weg zum Kreuz, auf dem wir ihm folgen müssen, der Weg zum Leiden, zu Entscheidungen, die kosten. Aber er sagt, Nachfolge ist Gnade, Nachfolge ist ein Geschenk, weil es Nachfolge Jesu ist. Weil da, wo du diese Entscheidung triffst, du mit Jesus unterwegs bist und da ist das Leben. Ein letztes Beispiel. Ein Pastor, der über diesen Text nachgedacht hat, der sagt, als Kinder, da haben wir immer Kastanien gesammelt. Nicht die Esskastanien aus dem Wald, sondern diese Rosskastanien, die dicken in der grünen Hülle. Und die haben sie dann geschält, sodass nur noch das Braune da war. Und die haben geglänzt und die lagen so schön schwer in der Hand. Und dann haben sie da eine Schnur durchgemacht und diese Kastanien, also jeder seins, und diese Kastanien gegeneinander geschlagen. Und der, dessen Kastanie heil blieb, hatte gewonnen. Das ist wieder in, wo ist das immer, Lambrecht, das Ostereierpicken. Jede Woche im Stadtanzeiger auf Titelseite. Man haut die Eier gegeneinander und dass das heil bleibt, hat gewonnen. Und so sagt er, haben wir mit diesen Kastanien gespielt und die gegeneinander geschlagen an diesen Spüren. Und der, dessen Kastanie heil blieb, der hatte gewonnen. Und da ging's halt um was, ne? Wenn du dann als Kinder gegeneinander gespielt hast und jeder wollte die beste, härteste, tollste Kastanie haben. Und dann hatte er mal eine besonders runde und knackige Kastanie. Und er hat sich entschieden, diese Kastanie nicht für dieses Spiel zu verwenden, sondern sie einzupflanzen. Und tatsächlich hat man lange nichts gesehen und irgendwann kam ein kleines, zartes Pflänzchen raus, das heute noch, Jahrzehnte später, an dieser Stelle steht und zu einem Baum geworden ist. Und dann sagt er, die größte Ehre, das Allercoolste, was einer Kastanie passieren kann, die größte Ehre, die einer Kastanie widerfahren kann, besteht nicht darin, andere Kastanien zu zerschmettern, sondern darin, in der Erde verloren zu gehen, damit ein vollkommen neuer Baum hervorkommt. Das Coolste, was einer Kastanie passieren kann, ist nicht, andere Kastanien zu zerschmettern, sondern in der Erde verloren zu gehen, sodass ein vollkommen neuer Baum hervorkommt. Und dazu lädt Jesus dich ein. Entscheidungen zu treffen, die dich etwas kosten. Vielleicht überhaupt zum ersten Mal in deinem Leben die Entscheidung zu treffen, dass Jesus dich etwas kosten darf, dass du zu ihm gehören möchtest. Aber definitiv immer aufs Neue Entscheidungen zu treffen, die dich etwas kosten. Weil du hoffentlich schon oft gespürt hast, weil du es tief in dir spürst, das Leben mit Jesus sich lohnt, auch wenn es dich etwas kostet. Weil das Leben mit Jesus ist. der auf diesem Weg vorangegangen ist, deinetwegen. Der sich dich etwas hat kosten lassen. Und der so viel mehr hat für dich. Ich würde gerne noch mit euch gemeinsam beten. Für die, ich vermute, Jüngeren unter euch, die noch nicht zum Mahltisch aufgebrochen sind, wenn ihr noch wollt, da hinten gibt es Ausmalbilder zur Geschichte, dass ihr noch ein wenig drüber nachdenken könnt. Den Rest lade ich ein, aufzustehen, gemeinsam zu beten und dann in ein Lied einzustimmen, das das vertieft. Jesus, wir sind heute hier als Menschen, die wahrscheinlich sehr unterschiedlich viel mit dir erlebt haben. Manche von uns sind sich noch gar nicht so sicher, ob sich Leben mit dir überhaupt lohnt, weil sie dich noch nicht wirklich kennen. Wir bitten dich, dass du in ihnen etwas aufgehen lässt, was Frucht trägt. Dass sie eine Entscheidung treffen können, ihr Leben in dir zu verlieren, um dein Leben, um Leben in deiner Nähe zu finden. Wir bitten dich für die unter uns, die gerade vor schwierigen Entscheidungen stehen, von denen sie spüren, dass sie sehr viel kosten würden. Dass du uns hilfst, nicht in die Falle zu geraten, dass wir meinen, ein Leben als Christ muss immer und in jedem Fall schwierig sein, weil Paulus sagt, das ist es nicht. Aber mutig, Entscheidungen zu treffen, die dir Ehre machen, die dir Freude machen, weil du es wert bist. Weil sich Leben mit dir lohnt. Und das bitten wir dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns die Augen öffnest für die kleinen und großen Entscheidungen, vor die du uns stellen möchtest, wo du uns aufrufst. Unsere Liebe zu dir auszuleben, es uns etwas kosten zu lassen, mit dir zu leben. Und immer wieder und immer tiefer festzustellen, dass sich Leben mit dir lohnt. Amen. Bleibt gerne stehen, lasst uns gemeinsam singen.